Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Ich habe mich damals nicht getraut, weil ich so aufgeregt war, ihn am Ende zu umarmen. Das war heute nicht geplant.
Es wird auf jeden Fall nicht so, wie du es dir jetzt denkst. Also, weiß nicht, ob das jetzt schon ein Tipp ist. Das wäre gut gewesen, wenn mir das jemand gesagt hätte.
Also wir haben inzwischen ein Code-Emoji für dieses Gespräch wird in diesem Chat nicht weitergeführt, sondern heute Abend am Wohnzimmertisch.
Oh Gottes Willen.
Schön, dass ihr wieder da seid. Eltern ohne Filterzeit. Jetzt kurz vor Weihnachten die letzte Folge und es ist eine Special-Folge. Wir sind
Special.
Heute...
Entschuldigung.
Special-Folge. Die Hosts sind heute da. Katrin neben mir, Elisabeth vor mir. Lukas Moin. Kann heute leider nicht da sein. Moin.
Aber hallo. Der hier redet, wie heißt
und der
nochmal?
Russland. Ja. Der Russland. Ja. Schön, dass ihr auch da seid. Bevor ich die Regeln erkläre, kleine Runde. Wie geht's?
Ja, ich finde es total doof, dass heute schon der letzte Schultag ist. 19.12. Das ist doch frech. Jetzt sind die Kinder zu Hause und Weihnachten ist noch nicht organisiert. Wie soll ich jetzt in 5 Tagen mit Kindern, die da sind, Heimlichkeiten schaffen? Finde ich echt herausfordernd.
Nachts.
Ich möchte bitte beantragen, dass der Kalender umgestellt wird.
Jetzt noch?
Ja.
Gut, Antrag wird weitergeleitet.
Wie ist es bei dir?
Dein Stress so?
Ich bin gerade auferstanden.
Ach, du warst?
Gerade auferstanden. Mach weiter.
Nichts Biblisches, aber aus einer kranken Familie. Und Das ist richtig geil, wenn diese Zeit so langsam wieder endet. Deswegen, gut geht's mir.
Sehr
also
schön.
Ist noch so Restmüdigkeit in mir drin, aber wird. Und du so?
Same. Auch alle gesund. Weihnachten kann kommen. Dieses Jahr ein bisschen kleiner. Keiner sagt es laut, aber alle denken sich, oh Gott sei Dank.
Was heißt das? Kleiner?
Wer macht denn
ja, weil sonst haben wir jedes Jahr alle zusammen und hier kleine Wohnung, 400 Leute.
Ja.
Und dieses Jahr so ein bisschen aufgeteilt. Und das ist gut. So lasst uns spielen. Wir spielen nicht wirklich.
Wir sitzen hier zu dritt an einem Tisch. Und haben ganz viele Umschläge von der Redaktion bekommen und da drin sind Fragen, die ihr uns gestellt habt. Und jetzt sind wir ganz gespannt und fangen an.
Barbara fragt, was ist im Moment eure größte Herausforderung als Mama oder Papa? Elisabeth, was ist deine größte Herausforderung als Papa?
Du bist einfach so ein geckiger Typ, gell? das ist krass, weil das ja natürlich gleich ins ganz Tiefe geht, ne? Ich heule jetzt nicht, würde ich mir mal vornehmen für eine Q&A-Folge. Das herausforderndste Thema ist für mich Schule und mein Kind, das nicht gerne in Schule geht. Und das morgens weint, wenn es dahin gehen muss und sagt, dass es schlecht ist und eh immer nur, nie besser sein wird. So.
Das ist. Wie geht's dir dabei?
Ich glaube, mir hilft es, dass ich seine Gefühle sehr gut kenne und so diese Angst vor Schule und die Selbstzweifel und so gut kenne und deswegen gut mit ihm reden kann. Also wir können da gut miteinander drüber traurig sein. Er tut mir aber auch ein bisschen zu sehr leid, als dass ich ihm so richtig gut helfen kann, glaube ich. Dann der Papa dazu, der sagt dann, jetzt mach einfach. Das ist vielleicht dann manchmal, die Mischung ist vielleicht gut. Mein Mitgefühl und er, der sagt, ach komm, zieh durch und dann machen wir wieder was anderes Geiles, dann gehen wir schwimmen oder so.
Dann Papa in der Runde, was ist deine größte Herausforderung gerade?
Größte Herausforderung ist eigentlich relativ klassisch. Meine Frau ist nach der Elternzeit wieder in den Job eingestiegen. So, wir haben jetzt 2 arbeitende Eltern. Und versuchen, den Alltag zu managen und immer ausgeglichen und immer freundlich zu bleiben.
Mm.
Zueinander, zu den Kindern.
Zu sich selbst.
Zu sich selbst. aber ich bin richtig stolz darauf, wie wir das hinkriegen. Und das sage ich jetzt richtig gern, weil so dieser Prozess war, kennt man ja schon, hat man beim ersten Kind schon irgendwie gemacht und so. Und man könnte sagen, so, du hast jetzt 2 Kinder, so, du hast irgendwie mehr Belastung, so 2 Kinder dahin bringen, sonst wie immer. Aber ich merke so, dass wir so einen auch jahrelangen Prozess hinter uns haben und da jetzt irgendwie reifer da reingehen. Man merkt, in welchen Momenten wir uns zum Beispiel kurz zurückziehen, wann es besser ist, jetzt vielleicht nichts mehr zu sagen, weil man merkt, einer von uns beiden ist jetzt gerade eh schon, kippt schon irgendwie und versucht, die Situation zu halten. Und ich merke, dass uns das besser gelingt. Und ich fühle diesen Teamgedanken irgendwie so mehr, weil die Momente, in denen früher, was vollkommen verständlich ist, einer irgendwie einen Vogel gekriegt hätte oder sonst irgendwie, weil irgendwo muss das raus. Aber das machst du ein paar Jahre so und lernst und lernst und lernst und jetzt merke ich, dass wir uns nochmal eine Stufe mehr bemühen, das irgendwie, und dann klappt es auch. Natürlich ist es chaotisch, natürlich ist alles Wahnsinn, das ist immer Wahnsinn. Aber wir schwimmen ein bisschen stabiler durch diesen Wahnsinn durch. Ich finde das richtig geil, aber es ist echt anstrengend. Wir haben da ein neues Level erreicht, ich finde es richtig geil. Ich freue mich.
Schön.
Tut mir leid, ich freue mich.
Weil das die Frage war, was das Herausforderndste ist, und du sagst, dass ihr richtig gut darin seid.
Ja, aber es ist ja vollkommen anstrengend.
Ja.
Es ist vollkommen anstrengend, aber das ist die Herausforderung jetzt in den neuen Alltag, und das haben viele, die uns zuhören, haben das. Das ist ja nichts Neues.
Ja,
es
so. Steht ja nicht, woran scheitert ihr gerade.
Nee, genau, ich darf auch was Nettes sagen.
Okay.
Es ist herausfordernd, aber ich merke uns beiden in der Realität den absoluten Wunsch an, dass es klappt und dass dieser Schritt, dass wir jetzt beide arbeiten und auch für die Kinder, wir können ja nicht 24/7 genervt sein, so könnte man, aber ich merke, dass wir dann irgendwie die Anstrengung, den nächsten Schritt irgendwie nochmal gehen, und das fühlt sich richtig gut an. Ich finde es gut.
Wir haben gerade das Thema, dass am Wochenende sowohl Freitag als auch Samstag die Große mit uns im Wohnzimmer abhängen und irgendwie Filme gucken oder Fernsehen kennenlernen oder was auch immer will, spielen. Wir so, einen Abend hätten wir auch gern für uns. Können wir dich jetzt eigentlich, ist das okay? Die ist 10. Kann man eigentlich nicht jetzt freitags um 8 sagen, bitte ab ins Bett. Dann fehlen aber auch so die Alternativen. Meine aktuelle Herausforderung ist mir aber sofort gekommen, als ich an heute früh gedacht habe, wo ich auf dem Küchenboden saß und meine weinende 4-Jährige im Arm gehalten habe. Weil ich ihr direkt nach dem Aufstehen vermitteln musste, dass ich sie heute weder in die Kita bringe noch von der Kita abhole, weil es für sie aber total wichtig ist. Also es scheint so zu sein, dass ich ihr gerade fehle. Es ist mal wieder zu wenig Mama. Und zu wenig Mama ist für mich immer, ach, das ist furchtbar, aber ich denke dann immer, für mich ist es zu wenig Freiheit, weil ich will auch die Dinge tun, die ich tue. Es ist mein Dilemma, seit ich Mama geworden bin, dass ich immer sage, ich wäre lieber Papa geworden. Ich
weil?
Weiß, weil es immer die Mama ist, bei uns zumindest. Und ja, wie wir es bei der letzten Live-Folge besprochen haben, auch ganz oft tatsächlich, dass doch so viel Sehnsucht nach Mama ist und dass die Väter sich leichter rausziehen können und leichter mal weg sein können. Und bei uns bin aber halt ich die öfter mal weg ist. Und beide Kinder haben damit einfach ein Problem. Und das tut mir wahnsinnig leid, weil das will ich natürlich nicht sein. Aber ich will und muss ja auch ich sein. Und
aber wird das nicht der oder die vermisst, der oder die mehr weg ist? Also,
du meinst, weil ich mehr weg bin?
Ja, das wäre jetzt eine These, die ich mal so in den Raum stellen möchte. Mhm. Weil dieses Mama-Papa-Ding, weiß ich nicht, ob das...
Ich bin voll gegen Geschlechterklischees. Ja. Dann bleibe ich bei mir, ne? Bei uns ist es jetzt einfach gerade so.
Ja.
Und ja, das kann schon sein. Ich meine, ich habe eine Woche im Monat, wo ich um 5 aus dem Haus gehe. Das heißt, da ist die Mama schon mal morgens gar nicht da und bringt schon mal gar nicht in die Kita. Und dann, ja, bin ich da schon mal im Minus sozusagen.
Heißt es aber, du machst dann das, was dir wichtig ist, der Katrin, nimmst das schlechte Gewissen dann mit? Dass du auf der anderen Seite als Mutter... Beschreib's mir so, hier spricht der Vater, der...
Ja, also das ist natürlich tatsächlich genau unser Thema, ne? Wenn dann, ich moderiere da eine Frühsendung und dann bekomme ich WhatsApp-Nachrichten von zu Hause. Wo ist die Mütze? Steht da. Jetzt kann man das lesen mit, du sag mal Schatz, wo ist denn eigentlich die Mütze? Oder verdammt nochmal, wo hast du schon wieder die scheiß Mütze hin?
Mhm.
Und natürlich lese ich... Welche Version lese ich? Verdammt
die erste, ist ja klar.
Immer, immer.
Weil ihr liebt euch ja alle in der Familie.
Genauso wie ihr auch.
Ja,
tu
ja,
nicht
ja,
so.
Ja.
Also wir haben inzwischen ein Code-Emoji für dieses Gespräch wird in diesem Chat nicht weitergeführt, sondern heute Abend am Wohnzimmertisch.
Oh Gottes Willen.
Ja,
weil... Was für ein Emoji?
Eine Schildkröte.
Okay.
So, dieses Gespräch wird jetzt nicht mehr weiter.
Ja, wirklich, ey.
Ja, weil es mich fertig macht. Dieses Ich bin nicht da und zu Hause ist, das steht nicht alles in Brand, um Gottes Willen. Ja, aber ich werde vermisst und zwar von 3 Personen.
Und nicht nur emotional, sondern organisatorisch vermisst. Also, weil wo ist die Mütze, ist ja nicht, du fehlst mir so.
Ach ja, aber wo ist
das könnte auch ein Code dafür sein. Also.
Okay. Exakt das, glaube ich.
Ah, okay.
Weil mein Punkt ist ja auch, wenn ich in der Früh allein mit ihnen bin, was super selten vorkommt, und die Mütze ist nicht da, dann ist halt die Mütze nicht da. Dann sage ich, entweder setze meine auf oder suche mir eine andere oder sorry, Mütze ist nicht da, Kapuze muss es tun, vielleicht ist sie in der Kita oder so. Wenn wir einen weiteren
Zettel zwei. Ja. Katrin, du darfst auch mal.
Yippie.
Oh, das ist viel.
Ach du meine Güte.
Ah. Oh. Liebes Eltern ohne Filter-Team, vielen Dank für euren wundervollen Podcast. Ich höre euch seit 2020 und habe fast alle Episoden mindestens einmal durch. Mindestens. Oh Gott. Für manche wenige habe ich noch nicht die richtige Zeit gefunden. Ihr findet immer so tolle Menschen für eure Interviews und zeigt mit diesen ganz fantastischen Geschichten so viele Facetten des Elternseins. Die schweren Schicksale helfen mir, mich wieder auf das Wesentliche in meiner Familie zu konzentrieren. Die witzigen Menschen verschaffen mir Leichtigkeit. Manchmal bekomme ich neue Ideen oder verstehe besser, warum manche Eltern andere Entscheidungen treffen, als ich es tun würde. Ich habe versucht, meine Lieblingsfolge herauszufinden, aber das hat nicht geklappt. Es gibt einfach so viele Geschichten, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Übrigens, ich bin etwas traurig, dass ihr nach so vielen Jahren eure Musik geändert habt, aber ich kann verstehen, dass ihr auch mal einen neuen Wind braucht. Ich bin sehr gespannt auf eure Q&A-Folge. Here we are. Tausend Dank, dass es euch gibt. Signe aus Bad Segeberg. Und nun zu meinen Fragen. Also, los geht's. Wie lange braucht ihr für eine Folge von der Gästerecherche über das Interview bis zum Schnitt? Und ich lese die zweite mal gleich mit vor. Wie lang sind die Interviews in der Regel?
Das finde ich aber auch spannend. Also,
das
weil,
willst du auch wissen.
Ja,
auch
von euch. Wie lange macht ihr
herzlich
denn so?
Willkommen bei Eltern ohne Filter.
Ja, fangen wir doch damit an.
Wir wissen es ja überall.
Wie lang ist unser Rohmaterial, unser rohes Interview mit den Gästen?
Was war das Längste? Sagen? Alle gleichzeitig.
Okay. Also,
Längste.
3,5. 3,5 haben wir beide gesagt.
Ja.
Und du hast Zeit.
2,5.
Du hast verloren.
Oder gewonnen.
Stimmt.
Wie lange brauchen wir für eine Folge von der Gästerecherche über das Interview zum Schnitt?
Ja, man muss das ein bisschen trennen, ne? Also es gibt die Redaktion. Das sind viele tolle Leute, die an dem Instagram-Kanal und dem Podcast arbeiten. Und die beschäftigen sich noch viel, viel mehr mit all diesen Themen als wir drei jetzt, die hier sitzen. Und die sind viel mehr drin in der ganzen Elternwelt, sag ich mal. Und haben einen riesen Überblick darüber, was es noch so überall auf der Welt gibt. wer noch was sagen möchte zum Thema Elternschaft. Und logischerweise über Instagram etc. kommen natürlich auch Anfragen oder kommen Nachrichten und da kann man Kontakt aufnehmen und so weiter. Und da ist das leichter, Gäste zu recherchieren und zu finden. So.
Es schreiben uns auch tatsächlich viele, wir hören euch so gern und ich glaube, ich habe auch eine attraktive Geschichte. Schaut mal, ich habe dieses und jenes zu bieten, wollt ihr nicht mal zu mir kommen.
Aber das heißt, die Gästerecherche unterschiedlich lang, die läuft irgendwie permanent, mal über Insta, mal über Mail oder sonst wie. Der nächste Schritt wäre bei uns dann, was war denn angefragt?
Dass wir als Host
von der Gäste das Interview bis zum Schnitt.
Also wir bekommen von der Gästerecherche bekommen wir einen Infosheet über die Gäste und die Gäste füllen einen Fragebogen aus. Und das kriegen wir dann. Dann gibt es eine Vorbesprechung mit Redaktion, also mit der Redakteurin der Zuständigen und der Gästerecherche.
Dann hatten wir hatten irgendwann das Interview.
Also dann mache ich mir einen dramaturgischen Ablauf. Mhm. Was möchte ich erzählen? Welche Schritte? Welche Wendepunkte? Und dann geht's an den genauen Schnitt und der braucht dann auch nochmal so 1,5 Tage.
Das heißt, du bist so in 2,5,
3 Tagen. Drei Tage von Rohmaterial sichten bis Manuskript abgeben.
Bei mir auch. Dann haben wir das geschafft und dann wird ein Tag produziert.
Genau, dann dürfen wir ins Studio gehen.
8 Stunden Arbeitstag im Studio.
Ja. Karin fragt, welchen Gast würdet ihr gerne nochmal treffen? Da frage ich jetzt hier an die Archivbrains mir gegenüber.
Die Familie mit dem Transkind Das Transmädchen war 6, als ich dort war. Das ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre her. Und ich bin auch noch in Kontakt mit den Eltern. Das ist, glaube ich, der einzige Podcast-Gast oder Gastfamilie, mit denen ich über die ganzen Jahre immer wieder alle paar Monate mal eine Nachricht hin und her schicke. Als dann das Namensänderungsgesetz zum Beispiel kam, ne, dass man das einfach so jetzt darf, habe ich mit denen geschrieben. Und ich weiß auch, dass sie das jetzt gemacht haben, dass der Name jetzt offiziell geändert worden ist. Und ich weiß auch, dass wir eben damals darüber gesprochen haben, dass natürlich entscheidende Momente noch kommen. Nämlich, wenn dieses Kind in die Pubertät kommt und wenn dann die männliche Pubertät einsetzt und die Eltern, die total unterstützend waren und die sehr stark gesehen haben, dass dieses Kind eben ein Transkind ist, dass die da schon, ne, wenn es dann um Hormone geht oder auch um irreversible andere Entscheidungen, dass das sicherlich einfach nochmal ein großer Brocken ist, der da auf diese Familie zukommt. Und deswegen denke ich oft an die und denke, dass ich die eigentlich gerne nochmal wieder treffen würde und schauen, wie es weitergegangen ist oder wie es weitergeht und wie es dem Mädel geht, weil die war fantastisch.
Die leichte oder die schwere Antwort?
Ja, schwer.
Schwer, komm, natürlich. Wenn ich schon so blöd frage. Ich würde gerne jemanden treffen, den ich nicht mehr treffen kann, weil er nicht mehr lebt. Marcel? Genau. Ich hatte mal eine Podcast-Folge mit einem Vater, der im Endstadium an Lungenkrebs litt und circa ein halbes Jahr nach der Podcast-Aufnahme verstorben ist. Und ihr merkt, dass ich pausiere, weil das einfach...
Du warst bei der Beerdigung, ne?
Ich war auch bei der Beerdigung und das hat mich einfach mitgenommen. Aber es hat auch sehr viel Positives in meinem Leben hinterlassen. Ich kann mich noch sehr an die Gesprächssituation erinnern, an seine gute Laune, an seinen komplett ungefilterten und klaren Umgang mit dem, was vor ihm lag, dass er sterben wird. Und wir haben darüber geredet, wie er sich von seinem Sohn verabschiedet, wie die das machen. Er hatte mal ein Familienhörbuch aufgenommen, kurz vorher und so. Einfach, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich selbstverschuldet ein paar Chancen verpasst habe.
Wie meinst du das?
Ich habe mich damals nicht getraut, weil ich so aufgeregt war, ihn am Ende zu umarmen. Das war heute nicht geplant.
Pause?
Nee, passt.
Magst du den leichten Weg machen? Du kannst auch die leichte.
Jetzt fahre ich durch.
Okay.
Leute.
Zu spät.
Alles gut, danke. Nee, Tränen sind nicht verboten, aber ich muss kurz ausholen. Weil ich war in dem Moment, ich war von dieser Situation und von der Geschichte einfach so, ich war innerlich schon überfordert und wusste ich nicht, komme ich ihm zu nahe, wenn ich ihn so verabschiede, so die letzte Umarmung, so, ich habe dich vor 3 Stunden kennengelernt, so. Aber ich habe gemerkt, er fand es toll. Er war auf einem ganz anderen Level. So, er weiß, er wird irgendwann sterben. Er hat diese Trennung gar nicht mehr gemacht. Wer bist du? Kenne ich dich sonst wieder? Er hat jeden Moment genommen, so wie er ist. Du bist ein netter Mensch. Wir haben gerade 2,5 Stunden so toll miteinander geredet. Mehr wollte der gar nicht wissen. Aber ich war so in diesem so. Und der Moment fehlt mir so ein bisschen. Und mir fehlt noch, er hat im Nachhinein, als die Podcast-Folge raus war, also körperlich noch so in der Lage war, hat er gesagt, lass uns mal in München irgendwie essen gehen, ich kann nur mit dem Zug irgendwie fahren. Und gesagt, ja, okay. Und dann hat irgendwas nicht geklappt und ich habe abgesagt und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Scheiße.
Aha. Aber was ich schön fand, erstens, es war eine wundervolle Beerdigung. Das ist ein Mensch gewesen, der hat unglaublich viele tolle Freunde gehabt. Das war, ihr kennt solche Leute, die strahlen einfach und man merkt, der hat ganz viele Leute beeinflusst. Und ich habe, weil mir sehr wichtig war, dass die Podcast-Folge wirklich keinen Schaden anrichtet. So, einige Leute getroffen, die sich bedankt haben für die Folge und da ist mir so ein paar Steine sind mir vom Herzen gefallen. Deswegen hat das in vieler Hinsicht einen runden Abschluss. So, ich kann ihn nicht mehr treffen, aber ich würde gern. Einfach nur so. Um zu wissen, wie es ihm geht. Darf ich den? Du bist dran. Entschuldigung.
Sollen wir Elisabeth noch die Chance geben? Du hattest noch nicht so viele Folgen.
Ja, ich glaube, das ist seltsam, weil ich noch nicht so einen großen Schatz habe. Das ist, glaube ich, bei euch interessanter, die Frage. So, dann mache ich mal noch einen Umschlag auf. Was ist am schwierigsten am Host-Job?
Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr fallen lasse. So. Ich könnte kommen und eine Woche später gehen, weil ich einfach weiter rede und rede. So, und dann so irgendwie der private Russland sein, der alles interessant findet, aber auch die zweite Hirnhälfte muss Journalist sein und dann so mal gucken. Das ist somit die Herausforderung, aber das ist unser Job. Und dann danach runterkloppen und schöne Geschichte machen. Und zwar so, dass das, was du nicht erzählst, der Geschichte nicht schadet. Also wir wollen ja das, was dann rauskommt, dass es dann auch gut ankommt. Wie ist es bei dir, Elisabeth?
Ja, ich hätte auch das gesagt, was du jetzt gesagt hast. Also so die Arbeit nach dem, weshalb man das ja macht. Ich mache das ja, weil ich mich mit den Leuten unterhalten möchte. Das dann aufzuschreiben und nochmal drüber nachzudenken, das finde ich jetzt so lala. Aber im Gespräch selber finde ich, glaube ich, wirklich am schwierigsten, einen roten Faden zu behalten. Ich hoffe, das merkt man nicht so, aber dann sagt er irgendwas mit Kühlschrank und ich so, ja, Kühlschrank, genau. Und dann geht in meinem Kopf eine Welt mit Kühlschrank los und dann möchte ich das alles wissen. Wie macht ihr das? Wie habt ihr gerade Paprika im Haus? Keine Ahnung. Und dann fällt mir irgendwann auf, scheiße, jetzt haben wir 5 Minuten über Kühlschrank geredet. Das ist
dabei
die wertvolle
Zeit. Gar nicht um Kühlschränke.
Genau, das finde ich im Gespräch schwierig, weil ich auch natürlich die wertvolle Zeit von den Menschen, die mit uns reden möchten, nicht stehlen möchte. Aber es interessiert mich wirklich leider. Ja.
Okay. Elisabeth hat ein Kühlschrankproblem.
Ja, wirklich.
Wie sieht deines aus, Katja?
Ah ja, das mit dem Konzentriertbleiben im Gespräch, das finde ich schon zum Teil auch herausfordernd. Ich weiß noch, in meiner letzten Folge war auch eine Sache, da habe ich gesagt, am Ende spreche ich ihn darauf nochmal an. Mhm. Was habe ich nicht gemacht? Ihn am Ende nochmal darauf angesprochen. Dieses Hirn ist einfach ein Sieb geworden. Ich finde, schwierig ist mir zu doll, aber herausfordernd finde ich schon so dieses, wie viel zeige ich, weil ich bin tatsächlich ein filterloser Typ. Dieser Titel, Eltern ohne Filter, der passt bei mir richtig gut. Und ich will das auch sein. Und ich glaube, manchmal bin ich es dann ein bisschen zu doll. Oder will ich es zu doll sozusagen, dass ich dann auch ein bisschen mehr mich vor mir selber schützen muss oder auch denke, am Ende interessiert es jetzt vielleicht die anderen gar nicht oder...
Doch.
Ja.
Nee. Wenn wir uns öffnen, ist doch genau... Das wollt ihr doch, also oder?
Entschuldigung. Ja. Interessiert euch das? Aber was ich auch noch spannend finde, wenn du sagst schützen... Wie doll muss ich eigentlich meine Kinder schützen? Mhm. Und das
voll,
ist ja auch
voll.
Alles, was wir mit unseren GästInnen besprechen, ist ja auch immer das gleiche Thema. Ne? Wie viel wollt ihr wirklich über eure Kinder erzählen? Oder wie doll geht es hier in diesem Gespräch auch ums Elternsein vor allem? Also es soll ja nicht um die Kinder gehen. Nee. Wir wollen ja nicht darüber reden, wie es den Kindern geht und so, sondern wie wir alle miteinander irgendwie Eltern sein.
Blöderweise hängt es so ein bisschen miteinander zusammen.
Ja, ich sehe da auch eine Beziehung irgendwie. Ja, aber das ist natürlich immer unser Anliegen. Und da stelle ich euch jetzt einfach, dass wir so wenig wie möglich über die Kinder reden wollen. Weil uns die wichtig sind, dass die geschützt werden. Oh, du hast dann so ein Ö.
Also ein Teil von mir hat auch gerade gedacht, am liebsten würde ich den ganzen Tag über die beiden reden, weil ich sie so grandios finde und am liebsten so viel von denen erzählen würde. Aber natürlich steht das im Vordergrund, dass es ihr Recht ist, also dass ich das nicht tue.
Ich habe einen Umschlag geöffnet. Karin schreibt, wie schafft ihr es, dass eure Gesprächspartner sich öffnen im Gespräch?
Oh. Meine Lieblingsstelle in meiner letzten Folge mit dem Mann, der sich da Tom nennt, der heißt anders, nennt sich Tom, war, als er mir, also seine Frau war gestorben und es war echt hart, mit ihm darüber zu sprechen, wie er diesen Tod verarbeitet hat. Und ich habe dann mit ihm geredet und er hat irgendwas erzählt und hat da beim Erzählen so gestrahlt. Ich glaube, er hat von diesem Familienleben gestrahlt. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, boah, du strahlst so. Und dann war Pause und die ist im Podcast, ist die Pause original so, wie sie in dem Moment war. Und dann sagte er, ja, wir haben beide die Liebe unseres Lebens gefunden und hat angefangen, diese Liebesgeschichte von den beiden zu erzählen. Und damit hatte ich in dem Moment gar nicht gerechnet. Ich habe nicht gesagt, So, erzähl doch mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Sondern das war einfach nur dieser Moment, dass ich ihn angeschaut habe, dass ich gesagt habe, boah, du strahlst gerade so schön. Und das habe ich mir nach diesem Gespräch mitgenommen, einfach mal nicht fragen, sondern sagen, wie kommt mir mein Gegenüber gerade vor, um dann quasi zurückzugeben, erzähl mir mehr davon, was dich gerade so zum Strahlen bringt.
Naja, ich habe gerade gedacht, die meisten Leute, die im Podcast sind, haben ja auch was zu erzählen.
Stimmt.
Da sind Menschen, die haben auch ganz oft insgeheim oder besprochen, keine Ahnung, eine Botschaft. Und wenn es nur eine kleine Botschaft ist, ne, sowas wie, man kann das schon schaffen. Nee, das ist eine der größten Botschaften. was Kleines, irgendwas mit Kühlschrank. ja, aber deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schwierig, wenn man bereit ist, von sich selber auch zu erzählen. Ne? Also das Ziel ist immer, ein Gespräch zu führen und nicht nur Fragen zu stellen.
Das ist aber auf jeden Fall auch ein guter Trick oder eine gute Methode, ne? Dass du von dir erzählst, dann kommt vom Gegenüber was von sich. Ja? Sorry.
Die Wahrscheinlichkeit steigt enorm, wenn ich aufhöre, Journalist zu sein. So, wenn ich selber merke, ich kann das, was ich mir so aufgeschrieben habe, weglassen. Und wenn wir persönlich miteinander reden, ich glaube, das merkt man dann auch. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand öffnet.
Den nächsten. Moment, ist da was drin? Ja. Nochmal von Signe. Welche Interviewsituation hat euch am meisten herausgefordert?
Es gab ein Gespräch, da hatte ich schon vorher mit der Person ein Telefonat, in dem sie mir gesagt hat, es kann sein, dass du mir sehr wehtun wirst, wenn wir uns unterhalten.
Hat sie zu dir gesagt?
Ja, also es gibt Triggerworte, Sätze, die ich aber jetzt auch noch nicht genau benennen kann, die mich in schwere Depressionen fallen lassen werden. Und das hat mir natürlich sehr viel Angst gemacht, ich wollte ihre Geschichte ordentlich erzählen, so dass es für sie, also dass es sie richtig repräsentiert und damit auch außen die Zuhörerinnen und Zuhörer das ordentlich verstehen können und nachfühlen können, was da passiert ist. Und gleichzeitig wollte ich ihr natürlich nicht wehtun. Also, nichts liegt mir ferner. Ich hoffe, dass das stimmt, was sie gesagt hat am Ende des Gesprächs, dass das ein gutes Gespräch war. Und dass ich ihr nicht wehgetan habe. Und ich hoffe trotzdem, dass es eine Geschichte ist, die man gut hören kann und in der man versteht, welche Verletzungen da stattgefunden haben. Und ich wollte, dass die Gefühlswelt der Protagonistin klar wird, deutlich wird, spürbar wird auch und ihr gleichzeitig nicht wehtun. Ich hoffe, dass das einigermaßen geklappt hat, aber da hatte ich schon wirklich Angst vor.
Also mich hat tatsächlich herausgefordert, Lukas Klaschinski zu treffen. Weil das mal ein Gast war, der ganz woanders steht als ich, der sein Leben anders aufzieht als ich, der zum Teil auch andere Werte hat als ich, was ja erstmal überhaupt kein Thema ist. Aber da merke ich, da komme ich dann manchmal so an meine Grenzen, weil ich besuche ja die Menschen, um zu erfahren, wie sie denken, fühlen, leben und nicht um ihnen zu erzählen, du musst es übrigens so machen. Und das war doch ein bisschen herausfordernd für mich tatsächlich in dieser Folge. Und da habe ich mich auch, da war ich aufgeregt tatsächlich, da war ich ein bisschen nervös, ob ich das jetzt hinkriege, dem so vorteilsfrei zu begegnen, wie ich das gerne möchte.
Wer mag?
Nee. Ich?
Ja, bitte.
Danke. Katharina möchte gerne wissen. Oh, das ist peinlich. Also bei euch vielleicht nicht, aber...
Du antwortest als Erste.
Was habt ihr für eine Ausbildung? Ich bin
Deutsch
als Zweitsprachelehrerin.
Ach, lustig. Das wusste nicht mal.
Wollt ihr noch was über Grammatik erfahren? Dann fragt mich gerne.
Geht. Ich habe gerade das Plusquamperfekt mit meiner Tochter geübt. Ist schon okay.
Nein, ich will es nicht wissen. Ich habe Angst, dass ich Fehler mache.
Ja, und wie bist du dann da gelandet, wo du jetzt bist?
Ich habe als Nebenjob im Studium Kinderradio gemacht. Dann habe ich irgendwann als Nebenjob Kinderfernsehen gemacht. Und dann war ich da irgendwie.
Mach jetzt als Nebenjob Eltern ohne Filter.
Jetzt mache ich als Nebenjob Eltern ohne Filter, ja. So wird man erwachsen im Hörfunk, sag ich mal. Ja, bei euch so?
Ich habe eine journalistische Ausbildung.
Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Hier beim Bayerischen Rundfunk. Ja. Aber ich hatte auch ein Leben vorher. Ich bin eigentlich ausgebildeter Gastronom. Ich bin Hotelfachmann. Hab mein Abitur.
Es gibt doch keine Ausbildung, die Gastronomie ist. Nee.
Aber ich bin Hotelfachmann und habe dann mein Abi nachgeholt. Und also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie so 400 unbezahlte Praktika gemacht hat, bevor er endlich mal im Journalismus landen konnte. Und ich mag's und finde es gut. Danke. Ja. Katrin?
Ich habe in meine Abi-Zeitung reingeschrieben bei Berufswunsch, ich will zum Radio.
Ach.
Und mein Deutschlehrer hat damals gemeint, ich soll aber nicht Journalistik studieren, sondern ich soll zwei Fächer studieren, die ich liebe. Das habe ich dann gemacht. Dann habe ich Germanistik und Musikwissenschaft studiert und habe mich dann am Ende dieses Studiums daran erinnert, dass da ja steht, ich will zum Radio, und habe dann gefragt, darf ich eigentlich zum Radio? Und dann hat das erstaunlicherweise fantastisch geklappt.
Wen hast du gefragt?
Hä?
Wen hast
Mama?
Du gefragt?
Ich habe drei. Ich habe den BR, den MDR und den NDR gefragt und der BR hat gesagt, na dann komm halt.
Wow.
Und dann habe ich hier auch das Volontariat, das hast du ja auch gemacht,
genau.
Im Haus gemacht und habe dort dann meine journalistische Ausbildung quasi dann noch drauf gesattelt auf das vorige Fachstudium. Genau, so bin ich hier.
Nächster Zettel.
Jay-Z fragt, wie kommt ihr an die Geschichten bzw. an die Familien? Ich würde sagen, das ist der Moment, in dem wir mal kurz die Marlene aus dem Off reinholen.
Darf ich meinen Platz freigeben? Möchtest du an dieses Mikrofon? Guck mal.
Ja, du kannst auch rein.
Hallo Marlene. Hallo. Manche
Hallo,
kennen
Tag.
Dich aus dem Abspann oder aus unserer letzten Live-Folge.
Ja, genau.
Du bist Teamlead bei uns, ein Teil des Teamleads und auch für die Gästerecherche verantwortlich. Wie kommen wir an die Geschichten bzw. an die Familien?
Also wir kriegen tatsächlich viele Mails und das sind sowohl Mails, hey, ich habe diese Geschichte und ich wäre gern bei euch im Podcast, als auch Mails nach dem Motto, hey, da gibt es so ein Thema, ich bin betroffen und ganz viele andere Eltern auch, mach doch mal was darüber. Und denen schreiben wir dann auch sehr gerne, ja, wie wäre es mit dir? Also komm du doch in den Podcast. Und mit ein bisschen Überzeugungsarbeit klappt es dann auch ganz gut. Also diese Mails von den Hörern bekommen wir und dann gibt es eben Themen, die wir auch selber setzen wollen, wo wir sagen, das müssen wir jetzt mal drin haben und dann recherchieren wir, also klassisch journalistisches Handwerk, schauen bei Insta, fragen Leute, Bekannte, Verwandte, Kollegen, die schon mal mit dem Thema zu tun hatten. Und tatsächlich bekommen wir auch immer wieder Gäste, weil wir bei unserem Insta-Account durch die Kommentare gehen natürlich und da immer wieder auch Leute interessante Sachen schreiben und dann denken, hey, der hat eine coole Geschichte zu erzählen und dann schreiben wir die an. Also sehr unterschiedliche Wege, wie wir an die Leute kommen. Und wer sich jetzt melden möchte, bitte am liebsten an elternohnefilter@bayern2.de schreiben.
Ja, kommt zu uns. Oder, also wir kommen dann zu euch.
Genau.
Wir sind da frei, ihr könnt auch zu uns kommen. Nancy fragt, wie entscheidet ihr, wer welche Podcast-Folge übernimmt?
Haha.
Wie entscheidet ihr?
Sag doch mal.
Das würde ich auch gern wissen.
Ja, ich liebe diese Frage. Zum einen gibt es natürlich auch so ein paar harte Faktoren, sage ich mal, also geografisch. Wir haben euch beide, Katrin und Ruslan in München, Else in Erfurt. Also dass das einigermaßen sinnvoll ist, dass ihr nicht irgendwie quer durchs Land reisen müsst. Aber besonders wichtig ist natürlich, wir kennen euch ja jetzt auch schon ganz gut und jeder von euch ist anders und hat ganz tolle individuelle Eigenschaften. Ich finde, die Katrin ist halt tatsächlich die so es schafft, recht tief reinzugehen in die Gespräche, ne? Also tiefgründige Gespräche. Da wissen wir, okay, da kommt einfach eine tolle, diepe Folge raus, die auch immer sehr bewegend ist. Ruslan, finde ich, ist so ein soziales Chamäleon. Den schicken wir auch total gern mal in so andere Lebenswelten und so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus, weil er das, glaube ich, auch ganz gern mag, diese Herausforderung. Ich schaue dich fragend an.
Das macht ihr gut.
Ja. Und Else, du bist ja jetzt recht neu im Team, aber ich glaube auch, dich schon durchschaut zu haben. Du bist ja, kommst ja vom Kinderfernsehen und das finde ich total klasse. Also ich finde, du bist für mich so die neugierige Fragenstellerin, die auch so viel aus dem Bauch heraus macht, die jetzt nicht jeden Elternratgeber gelesen hat. Und das merkt man und das finde ich irgendwie ganz klasse.
dir gut.
Ich roll jetzt wieder raus und lass euch in Ruhe.
Ja, genau, jetzt kannst du wieder gehen. Schön, dass du da warst.
Danke.
Danke.
Kuschel, kuschel, kuschel. Oh, süß. Naseweiß 007. Fertig. Mehr steht hier nicht. Kennen sich eure Kinder? Meine Kinder kennen sich.
Aber über meinen Humor vorher, gell? Alles gut.
Ich finde, ich darf Dad-Jokes machen.
Ja, das.
Ja. Na, deine kennen wir nicht,
ja,
weil du bisher immer alleine angereist bist. Aber meine 10-jährige Tochter hat mit deiner 1-jährigen Tochter neulich beim Teamfrühstück sehr schön gespielt. Ich glaube, ihr wolltet sie als Babysitterin anheuern.
Ja, wir waren schon, sie hat den Vertrag nicht unterschrieben, was soll er machen? Ich finde 2 Euro die Stunde angemessen. Aber hey.
Moment. Ja, also unsere 4 sind inzwischen, kennen sich. Ab und zu mal schaffen wir es, oder einmal im Jahr haben wir es so vor, ungefähr, ja. Einmal in 2 Jahren ungefähr schaffen wir es, dass wir uns alle zusammen mit Kindern treffen.
Genau, nächste Zettel. Die Melissa. Habt ihr Tipps für Eltern, die ein Geschwisterkind erwarten?
Ich kann keine Tipps geben, aber ich kann sagen, was mir wichtig war, als ich schwanger war mit meiner 2. Tochter. Mir war total wichtig, mit der Großen, die 5 war, 6 wurde, zu vereinbaren, dass sie nicht zu kurz kommt.
Ja.
Also ich habe mit ihr auch so ein Buch gelesen, Geschwisterchen, lala, kommt auf die Welt. Und da war dann das Ende vom Lied eben, dass das Mädchen den Eltern sagen soll, wenn es zu kurz kommt. Es kann natürlich nicht nur die Verantwortung des großen Geschwisterkindes sein, aber das war mir schon mal wichtig, dass die Botschaft bei ihr ankommt. Bitte melde dich, wenn du das Gefühl hast, du kommst zu kurz. Dann erinnere ich mich tatsächlich, wie ich versucht habe, alle Rituale aufrecht zu erhalten und zum Teil gescheitert bin. Aber eine schöne Sache, die wollte ich immer schon mal im Podcast erzählen. Die erzähle ich jetzt. Eine Sache war mir ganz wichtig. Meine Kleine ist Ende Oktober auf die Welt gekommen. Und meine Große war 6. Und ich hatte jedes Jahr für sie einen Adventskalender gebastelt. Da ist sie wieder die Bastlerin. Einen individuellen. Mhm. Und ich wusste, mit Neugeborenen werde ich das nicht schaffen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, wie umgehe ich das jetzt? Oder wie löse ich das jetzt? Und dann habe ich eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo ich einfach alle aus meinen Kontakten, wo ich gedacht habe, ja, das kann ich mich jetzt schon trauen. Die verstehen das schon richtig und die sagen auch nein, wenn sie es nicht packen. Mhm. Und habe denen geschrieben und habe gesagt, meine Tochter, die kriegt jedes Jahr eigentlich einen selbstgebastelten, ich schaff's nicht. Sie wünscht sich zum Thema Weltraum einen Adventskalender. Und wer von euch ein Türchen beisteuern kann, melde sich und schicke das bitte an uns. Und es kamen 24 Päckchen angeflattert aus ganz Deutschland. Und das war einfach wahnsinnig schön. Und ich hatte das Gefühl, sie bekommt ganz viel Aufmerksamkeit von außen. Wir haben diesen Adventskalender gefeiert und er hat mich entlastet. Und irgendwie war, ja, ist der für mich ein ganz tolles Beispiel dafür. Hilfe suchen und trotzdem Aufmerksamkeit schenken.
Ich glaube, das mit dem Aufmerksamkeit schenken hätte ich auch gesagt. Also so.
Genau das Gleiche.
Das war bei uns auch eine Regel, wenn dann jemand kam, Baby gucken, habe ich vorher geschrieben per WhatsApp, aber erst spielst du eine Viertelstunde mit dem großen Kind.
Ach cool.
Also du guckst das Baby nicht an, du beschäftigst dich nur mit dem.
Muss man sich erst erarbeiten, das Baby.
Ja.
Gitta schreibt, hey ihr Lieben, meine Frage an euch, wie viel lernt ihr denn selbst aus euren Interviews und Recherchen für eure eigene Familie? Liebe Grüße aus dem Harz und weiterhin viele tolle, mutige Gesprächspartner, eure Gitta. Liebe Grüße zurück erstmal an dich, Gitta, und vielen Dank für die schöne Frage. Wie viel lernt ihr aus den Interviews und Recherchen?
Russland.
Sehr viel.
Ich habe sehr viel gelernt. Ich bin ein sehr weiser Mann.
Ich bin ein sehr weiser Mann. Ja, sieht man an meinem Bart. Ich bin ein sehr weiser Mann. Wenn ich bei jemandem merke, dem oder ihr geht's genauso wie mir, also wir haben den gleichen Struggle im Alltag oder sonst wie, das entlastet mich total. Mhm. Das ist so irgendwie, das ist auch meine Sitzung. So, das sind eure Geschichten, aber es geht auch um mich. So. Und eure Ehrlichkeit entlastet mich total.
Also ich weiß, dass ich bei vielen Interviews mir ganz konkrete Notizen im Hinterkopf gemacht habe. Lilly und Johannes im Herbst, die haben sich vor einem Jahr getrennt und sind jetzt im Nestmodell unterwegs und die haben eine fantastische Aufteilung, weil die jetzt zwar getrennt sind, kein Paar mehr, aber noch zusammen Eltern sind. Und die haben sich verschiedenste Planungslisten entworfen, wo sie diesen ganzen Absprachemist regeln. Und davon habe ich mir zum Beispiel was abgeschaut. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wer es war, aber ich weiß auch, ein Paar hat ein Codewort gehabt im Streit oder im, also wenn es bei einem zu viel war und er gemerkt hat, ich kann nicht mehr, hat er der Frau oder umgekehrt die Frau ihm ein Codewort zugeworfen und damit war klar, du musst übernehmen, ich bin gerade raus. Fand ich auch super, habe ich auch übernommen, habe ich auch gelernt von anderen.
Mein Leben fühlt sich manchmal so an. Es fühlt sich in verschiedene Richtungen doll an. So voll, so laut, immer für andere und so. Und dann denke ich manchmal, das ist unfair. Das ist unfair, weil mein Kind ist ja so und so. Oder ich habe mir die Situation so scheiße gebaut. Und dann gucke ich mir das durch diese Podcast-Folgen nochmal viel genauer bei anderen Leuten an und sehe, ja, also ich habe diese Baustellen, andere haben diese Baustellen, irgendwo treffen wir uns manchmal und alle geben ihr Bestes und manchmal gibt man auch nicht sein Bestes, dann vielleicht wieder am nächsten Tag oder nächstes Jahr, also
nächstes Jahr,
naja.
Gleich im Januar festlegen, nächstes Jahr habe ich es dann wieder.
Eltern haben Baustellen, lernen
ja.
wir.
Ja.
So, letzter.
Noch ein Umschlag.
Umschlag.
Signe, wenn ihr eurem jüngeren Eltern-Ich einen Tipp geben könntet, was wäre das? Chill, vieles regelt sich von alleine. Weil ich anfangs viel zu viel vorgegeben und reglementiert habe. Also das Klassische, mach dies, mach das, sonst wie. Die Ungeduld transformiert in Befehlsform.
Den Kindern vorgegeben,
ja,
oder dir selber?
Den Kindern vorgegeben. Lassen, machen lassen. Auch in den, wir müssen los, solchen Situationen. Das sind die Situationen, in denen ich sonst ungeduldig war, laut geworden bin. So. Auch vom Zeitfaktor. Es wird nicht schneller, wenn du laut wirst. Es wird nur lauter, wenn du laut wirst.
Das klingt sehr nach Ratgeber.
Siehst du?
Mm. Schreib's mal
dran.
Auf, du.
Das habe ich für mich festgestellt.
Also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich sitze da und still mein erstes Baby und komme jetzt 10 Jahre später und stelle mich hinter diesen Sessel und lege mir die Hand auf die Schulter, dann würde ich, glaube ich, zu mir sagen, du kannst es, du kannst die Mama sein, die du sein möchtest, du hast es in dir. Das wäre eigentlich das, was ich mir am liebsten geben würde, aber das ist kein Tipp. Das ist sowas wie vertrau dir selbst und das ist so eine leere Floskel, wenn man es in dem Moment nicht hat und man hat es in dem Moment nicht. Deswegen finde ich das super schwer. Es ist immer so die eigene Reise, die startet in dem Moment, wo dieses Baby da ist.
Ja, also du kannst es nicht vorher wissen, ne? Also dieses, was ich gerne vorher gewusst hätte, es wird auf jeden Fall nicht so, wie du es dir jetzt denkst. Also weiß nicht, ob das halt schon ein Tipp ist, aber das wäre gut gewesen, wenn mir das jemand gesagt hätte.
Es kommt anders.
Das Bild, was du da in deinem Kopf hast, stimmt eh nicht, egal wie es aussieht.
Ja, lustig, das auf mich trifft es ein bisschen auch zu, weil ich will mir immer sowas sagen wie, ey, das wird schön, vertrau drauf. Ich glaube, ich hatte wahnsinnig Angst, dass es nicht schön wird. Ich hatte wahnsinnig Angst, dass es ganz schlimm wird und ganz anstrengend wird und so, weil ich mir nicht dieses Rosa-Rote ausgemalt hatte, sondern das Gegenteil. Und mir jetzt sagen, glaub mir, das wird schön, weil ich in dieses Schöne so reinwachsen durfte.
Ich wollte gerade sagen, wenn sich jemand vorstellt, ah, das wird toll und das wird schön und du sagst, wird sowieso anders.
anders.
Wo in der Wohnung soll ich mir den Spruch hinhängen? Auch ein Learning. Ich hätte viel früher mutiger weniger Job machen können. Davor hatte ich am Anfang echt Respekt, dass ich das nicht kann, weil das geht nicht und wir sind ja hier oft auftragsgebunden. Ich weiß nicht, wie ihr dann arbeitet, aber auch im Freundeskreis und so, alle Väter, und das merke ich auch später, jedes Mal, wenn ich mich getraut habe, Nein zu sagen und die Familie da zu priorisieren, ich hatte nie langfristig einen Nachteil davon. Das hängt jetzt sehr stark vom Job ab oder sonst wie, aber auch andere Freunde, die in Festanstellungen sind oder sonst wie. Ich kenne keinen einzigen, der es bereut hat. Also wenn ihr an dem Punkt seid und zweifelt oder sonst wie, ich kann nur sagen, das Gespräch mit dem Chef, mit der Chefin, so sieht's aus, das sind meine Wünsche für die Familie. Aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung meines Freundeskreises kann ich sagen, es schadet höchstwahrscheinlich nicht. Es gibt euch eher Klarheit. Ich habe es jetzt ausgesprochen. Und dann kann man sagen, okay, wie machen wir es möglich? Meistens ist es irgendwie möglich.
Die 50-50-Kate in mir möchte noch den Tipp weitergeben. Die 50-50-Kate
ist das. Die hat auch plötzlich so eine Stimme.
Geil. 50-50-Kate.
Ja. Die möchte noch ganz dringend den Tipp geben, dass dieses von Anfang an ein Team sein, glaube ich, wirklich nicht schadet. Also nicht denken, mit diesem Baby können nur Menschen mit Brüsten was anfangen.
Das Schlusswort.
Ich möchte noch einen ganz praktischen körperlichen Tipp loswerden.
Einen körperlichen
weil
Schlusstipp.
Der mir nämlich wirklich, das ist das Beste, was mir je jemand, oh Gottes Willen, jemand gesagt hat.
Jetzt. Deutsch als Fremdsprache.
Ja, genau. bitte nicht gleich jetzt die Ohren zuklappen. Barfußschuhe bei Beckenbodenproblemen. Ich möchte es einmal gesagt haben. Das hilft Wunder. Weil, naja.
Das ist deinen Eltern?
Das möchte ich hier gerne einmal droppen.
Okay, das war unsere Vorweihnachtsfolge. Und jetzt sagen wir Tschüss. Tschüss!
Tschüss. Frohe Weihnachten.
Dank. Genau, frohe Weihnachten. Vielen Dank für all eure Fragen.
Ja.
So, ich hoffe, die Antworten haben geholfen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Und
wenn weitere Fragen kommen, schickt ihr uns die bitte, bitte
an
elternohnefilter@bayern2.de
oder bei Instagram in unseren DMs, denn auch dort sind wir die
Eltern ohne Filter.
Als ob wir es geübt hätten. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2 für die ARD.
Jeden Freitag gibt es eine neue Folge von uns. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Ihr macht das so professionell. für diese Folge möchten wir auf jeden Fall
Danke sagen.
An Marlene Mengi,
die Redaktion hatte. Produziert hat Florian Mayhöfer.
Und Lukas Staus.
Genau.
Fertig?
Nee, Podcast-Tipp gibt's noch.
Podcast-Tipp.
Jetzt.
Grüßt euch, wir sind die Bergfreundinnen.
Kadi,
Toni
und Lisa.
Und wenn ihr jetzt Lust auf Wind, Schnee und Minusgrade habt, dann kommt mit uns auf Ski-Expedition nach Skandinavien. 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Von Schweden nach Norwegen zum Fjord.
Die ist so schnell, das brauche ich mich nicht.
Aua.
Es gab Stürze, Verletzungen und eisige Schneestürme. Wir mussten durchhalten, umplanen und fast abbrechen. Und ob wir am Ende dann zu dritt am Ziel angekommen sind, schaut und hört lieber mal selber.
Meine größte Herausforderung ist, mir keine Zehen abzufrieren.
Oh ja. Oh ja. Scheiße. Wie soll ich da so weitergehen?
Wir nehmen euch nämlich mit auf das bisher vielleicht extremste Abenteuer der Bergfreundinnen. Bei uns im Podcast in der ARD Audiothek und in unserer Doku-Serie Expedition Skandinavien in der ARD Mediathek.